Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt aus Kasan, der russischen Wolga-Metropole, über die wir heute sprechen wollen, und über den BRICS-Gipfel mit einem Experten, der bestens eingeführt ist bei den Lesern der Weltwoche, aber auch in Deutschland sehr bekannt. Und wir haben uns jetzt hier getroffen im Osten, oder sagen wir mal im mittleren Osten Russlands, 700 Kilometer entfernt von Moskau, an diesem BRICS-Gipfel. Ich glaube, Thomas Fassbender ist einer der wenigen deutschen Journalisten hier vor Ort, wie ich auch noch sehr wenige Schweizer. Allerdings habe ich ein paar entdecken können. Dazugegen sind Thomas Fassbender, nur ganz kurz, wir haben uns kennengelernt bei einem Interview, das ich machen durfte. Er hat damals eine Talkshow gehostet, wie man sagt, war der Gastgeber, dann hervorgetreten durch Publikationen, vor allem eine Putin-Biografie, die vor etwa 3 Jahren, dürfte das her sein, herausgekommen ist. Sehr interessant, ein umfassendes Werk und die Frucht langer Recherchen, immer wieder auch zu geopolitischen Fragen, hat Thomas Fassbender publiziert. Er hat als Autor für die Weltwoche geschrieben, aber er ist dann abgeworben worden von der Berliner Zeitung und ist dort jetzt als Autor tätig, als Redakteur und eben vor allem auch in internationalen Gefilden unterwegs. Ich freue mich sehr, Herr Fassbender, dass Sie heute da sind bei uns in einem Hotel, etwa eine halbe Stunde entfernt vom Kongresszentrum. Sie kennen natürlich Russland sehr gut, Sie kennen Kasan gut. Wir sprechen gleich über den Gipfel. Kasan, diese Stadt an der Wolga mit der sehr langen Geschichte. Was ist für Sie eigentlich das Faszinierende an Kasan?
Ja, Herr Köppel, erstmal guten Morgen. Unerwartet und ebenfalls gut gelaunt. Das Faszinierende ist vor dem Hintergrund des Gipfels natürlich die Wahl der Stadt als Austragungsort. Denn Kasan ist die Hauptstadt von Tatarstan. Und Tatarstan ist die größte, Teilstaat oder Teilrepublik der Russischen Föderation. Und seit über 1000 Jahren muslimisch geprägt, denn vor den Mongolen, die 1240 hierher kamen und für 200 Jahre ja das Land beherrscht haben, lebten hier die Wolga-Bulgaren, und die wurden vom Kalifen, von einem Abgesandten des Kalifen aus Bagdad im 9. Jahrhundert, 50 Jahre vor den Kiewer Rus, wurden die muslimisiert, also 50 Jahre bevor die Kiewer Rus das Christentum annahmen. Und das sehen wir heute sehr schön in einem sehr symbolischen Bauwerk, nämlich der Kul-Scharif-Moschee, die mitten im Kasaner Kreml steht. Das ist schon an sich eine Besonderheit, denn der Kreml wurde nach 1552, als Ivan der Schreckliche hier besiegt hatte, wurde errichtet auf den Ruinen des Khan-Palastes. Und dass da im 21. Jahrhundert jetzt dort eine Moschee gebaut wurde, teilweise übrigens mit arabischem Geld, ist natürlich ein Zeichen, auch ist ein Symbol für die Rückkehr des Islam auch nach Europa. Wir sind ja geografisch weiter in Europa hier.
Also das ist für mich etwas vom Faszinierenden hier in Kasan. Ich war auch im Kreml und da gibt es eine kleine Basilika. Kreml, das sind ja eigentlich orthodoxe christliche Bauwerke, imposante Festungen, die da einen ganzen Hügel umspannen, hier besonders imposant. Und eben mittendrin diese riesige Moschee. Was ist die Botschaft von Präsident Putin, dass er ausgerechnet dieses Kasan gewählt hat für den BRICS-Gipfel, nicht zum Beispiel Moskau oder St. Petersburg, das kennt man etwas besser auch in Europa. Warum hat er Kasan gewählt, was glauben Sie?
Es ist ja bereits der zweite russische Gipfel, BRICS-Gipfel. Der überhaupt erste wurde hier ausgetragen 2009.
Auch in Kasan?
Nein, aber in Jekaterinburg. Und Jekaterinburg liegt nun ganz nah an der europäisch-asiatischen Grenze im Ural. Und auch Kasan ist das Signal an die Welt, letzten Endes an die nicht-europäische Welt. Russland ist nicht nur Europa, Russland ist zwar zum Teil auch Europa, die Slawen sind natürlich ein europäisches Volk, aber Russland mit seinen fast 200 Sprachen und fast 200 Ethnien ist ein Land, das so das Signal des Präsidenten ist, ein Land, das offen ist für alle Konfessionen, für alle Ethnien, für alle Sprachen und damit auch eine ideale Plattform, wie gesagt, aus russischer Sicht für die BRICS.
Ja, also der Vielvölkerstaat, der sich sich auch als solcher präsentiert. Noch ganz kurz zu Kasan, Sie haben es angesprochen, Ivan der Schreckliche, Ivan der Vierte, eine der prägenden Herrschergestalten, wenn man so will, beim Aufstieg des Moskauer Fürstentums, aus dem dann nachher Russland in dem Sinn, das in seiner heutigen Form herausgegangen ist, ein großer Eroberer, ein Schrecklicher, ein unheimlicher Zeitgenosse, jetzt vor allem auch aus der westlichen Optik. Interessant ist, Sie haben es gesagt, die Bulgaren waren vorher schon muslimisch. Das heißt also, dass schon zu Zeiten von Ivan dem Schrecklichen hier eigentlich in diesem orthodoxen Russland von Ivan der Islam eine bedeutende Rolle spielte. War also sozusagen dieser schreckliche Ivan auch ein Vorbote des russischen Multikulturalismus gewissermaßen?
Nein, Vorbote des russischen Multikulturalismus waren letzten Endes die Mongolen, die 200 Jahre bis nach Moskau hinein das Land regiert haben. Also dieser Bereich Tatarstan gehörte ja nicht zum Moskauer Fürstentum, sondern hier entstand eben ein spätmongolisches Fürstentum, muss man sagen, nachdem diese sogenannte Goldene Horde, die damals diesen Raum beherrscht hatte, vom Wolga-Delta aus, nachdem die zerbrochen war und verschwand, blieben halt einige sogenannte Khanate übrig. Das Khanat der Krim-Tataren, das Khanat von Astrachan und auch das Khanat von Kasan eben. Und der Khan von Kasan, der wehrte sich eben besonders lange gegen die russische Expansion, also die Expansion des Moskauer Fürstentums, muss man ja sagen. So ein eigentlich klassisches Russland, das entstand ja damals erst und wurde 1552 dann endgültig besiegt. Und damit fiel natürlich auch praktisch damit rückte jetzt auch die asiatisch-europäische Grenze in den Raum der möglichen Moskauer Expansion. Und so war das also praktisch der erste Schritt zum russischen Marsch bis zum Pazifik.
Und eben also quasi Sibirien, ein ganz strategisch wichtiger Punkt, also an dem wir sind. Man sieht es auch an der Stadt, meine Damen und Herren, hier gibt es ganz moderne Teile, auch eine Altstadt, die stark auch europäisch geprägt ist, die russischen Sehnsuchtseuropäer, ich habe davon gesprochen in meiner gestrigen Ausgabe, aber eben auch eine Hightech-Hochhaus, Oase gewissermaßen, also ein Zentrum des Handels seit vielen Jahren. Reden wir über die Gegenwart, über diesen BRICS-Gipfel, der da hermetisch abgeschirmt unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen in der Nähe des Flughafens in diesem Kongresszentrum stattfindet. Was ist für Sie als langjähriger Russland-Beobachter, als Russland-Kenner, Sie haben das Land schon oft bereist, was ist für Sie eigentlich das Interessanteste, die interessanteste Beobachtung an diesem BRICS-Gipfel?
Also dieser 16. BRICS-Gipfel ist für mich, sagen wir mal, der endgültige Durchbruch der BRICS. Ja. Russland versucht sich hier sehr im Vordergrund zu positionieren. Meines Erachtens ist das ein spezifisch russischer Aspekt der Sicht auf die BRICS. Was wir hier sehen, ist, dass die BRICS sich einfach als nicht-westliche Plattform so etabliert haben, dass alle sie wollen. Also alle nicht-westlichen Länder wollen eine Plattform, auf der Westen eigentlich auch gar nicht anwesend ist, auch nicht dominieren kann. Und jetzt gibt es natürlich
Also wir wären hier doch, Herr Fassbender, ein paar rare Vertreter des Westens sozusagen in der krassen Minderheit, Abgesandte aus der westlichen Zivilisation gewissermaßen hier in Kasan. Wir sind die einsamen Fackelträger des Westens, das wollte ich einfach noch kurz herausstreichen. Aber wir waren bei Ihrer Beobachtung, was am interessantesten ist.
Ja, nicht ganz genau. Also ich habe sogar von NBC einen ganz bekannten Moderator gesehen. Also es gibt schon noch ein paar, die New York Times zum Beispiel hat eine russische Korrespondentin geschickt, auch andere französische Medien. Es war, aber aus der dritten Welt, man sieht das ja an der Kleidung und auch an der Hautfarbe, sind eben sehr viele Vertreter da, auch Pressevertreter. Nein, das Herausragende an dem Gipfel ist letzten Endes die Selbstverständlichkeit, mit der die BRICS agieren. Und diese Selbstverständlichkeit hat ein Maß angenommen, wo auch der UN-Generalsekretär, ja, der ja großen Widerstand bekommen hat für seine Reise, Antonio Guterres, wo der einfach hergekommen ist und gesagt hat, er muss das anerkennen.
Wie beurteilen Sie das, dass der UNO-Generalsekretär hier ist? Das scheint mir doch eine sehr bedeutende Geste zu sein. Ich hatte beim Frühstück die Gelegenheit, kurz mit seinem Sprecher, mit seinem Mitarbeiter mich zu unterhalten. Er hat das auch bestätigt, also sie seien da fast gekreuzigt worden, dass sie hier gekommen sind. Was hat das zu bedeuten, wenn der UNO-Generalsekretär an so eine BRICS-Veranstaltung kommt? Ist das zum ersten Mal? Adelt das diese BRICS? Wie interpretieren Sie das?
Also ob er zum ersten Mal bei einem Gipfel ist, weiß ich jetzt nicht. Aber von Adeln könnte man insofern sprechen, als dass es ist das finale Platzset letzten Endes. Wenn der UN-Generalsekretär zu einem informellen Treffen, bis heute ist ja die BRICS ein nicht organisierter, praktisch nicht institutionalisierter Zusammenschluss von Staaten, mit Clubcharakter. Wenn also der UN-Generalsekretär herkommt, erkennt er natürlich das geopolitische Schwergewicht dieser Staaten an. Und das Schwergewicht entsteht natürlich aus, wenn man sich die Karte anschaut, Russland, China, Indien, Iran, also zwei Drittel von Eurasien sind BRICS, ja. Und 40% der Weltbevölkerung sind BRICS und fast, ich glaube, es sind 25% oder 28% des Weltbruttoinlandsprodukts sind BRICS. Ja. Das lässt sich nicht leugnen. Und da fällt mir manchmal oder missfällt mir manchmal die Reaktion auch mancher westlicher Pressekollegen, die, ich sage da mal, man muss auch gönnen können, hat Adenauer immer gesagt, man muss auch gönnen können. Aber man spürt so dieses Gefühl, man fühlt sich unwohl mit den BRICS, dürfen die das, da kann nichts werden, das wird klein geredet und da gibt es viele, sagen wir mal, also psychologische Momente, die der Realität eigentlich nicht entsprechen.
An einer Konferenz kürzlich in den Vereinigten Staaten ist die Äußerung gemacht worden, diese BRICS seien vielleicht keine Achse des Bösen, aber das sei quasi eine Achse der Unfreundlichen, eine Achse der nicht konstruktiven Kräfte. Also man schaut ja auch mit großem Misstrauen aus dem Westen auf diese BRICS. Was haben die da im Sinne? Formiert jetzt Putin sozusagen eine Art internationale Prätorianergarde? Ist das gewissermaßen die Vorstufe auch zu einem Militärbündnis, zu einer Kampftruppe? Oder ist das eher eine Art Selbsthilfeorganisation mit sehr vielfältigem Charakter? Wohin geht da die Reise? Was haben Sie da für Signale wahrgenommen? Sie sind ja schon seit Montag hier, Sie haben ausreichend Zeit gehabt, sich ein Bild zu machen. Ja, wofür stehen diese BRICS? Ist das eine Konfrontationsgeschichte gegen den Westen? Oder ist das tatsächlich, wie man hier auch betont, in den Auftritten und in den auch Verlautbarungen, wir sind gegen gar niemanden, wir sind einfach für uns, wir sind für eine schöne Welt etc. Wie interpretieren Sie das?
Also ich halte die westliche Reaktion für völlig unangemessen. Das Gefühl, da formiert sich was gegen uns. Ja. Die BRICS sind zuerst einmal eine Plattform ohne den Westen. Ja. Ohne ist das entscheidende Wort. Russland möchte natürlich gerne daraus eine antiwestliche Plattform schmieden, aber das ist schon mal nicht mehr im Sinne der Chinesen. Also auch die Chinesen legen Wert darauf, sie sind abhängig vom Handel mit dem Westen. Ja. Die Chinesen können sich kein Abschotten gegenüber dem Westen leisten. Russland hat, an der russisch-westlichen Front gewissermaßen, hat die Abschottung schon stattgefunden. Aber denken Sie an Indien, denken Sie an die Staaten, die jetzt noch in der Warteschlange stehen, ja, zum Beispiel die südostasiatischen Staaten, die ASEAN-Staaten, die sind definitiv auf Blockfreiheit aus. Da will keiner Anti. Das Anti-Gefühl kommt aus dem Westen, weil dort eine Bedrohung empfunden wird, die objektiv nicht existiert.
Wie beurteilen Sie die Rolle von Präsident Putin als Gastgeber? Man hat ja schon den Eindruck, dass er hier etwas Hof hält, dass das für ihn auch eine triumphale Demonstration ist, vielleicht auch gegenüber seinen westlichen Kritikern. Seht her, ich bin nicht isoliert, stehen geradezu Schlange, um hier dabei zu sein. Man kann das so interpretieren, vielleicht ist das auch schon ein Klischee, das ich jetzt hier bringe. Wie haben Sie jetzt die Rolle Russlands an diesem Gipfel auch beschrieben in der Berliner Zeitung? Was sind da Ihre Wahrnehmungen? Was für ein Russland präsentiert sich hier? Was ist da Ihre Meinung?
Also Putin versucht schon, nach außen zu demonstrieren, das ist mein Erfolg, das sind meine Unterstützer, das sind meine Verbündeten. Das ist schon eine ziemlich einseitige Interpretation dessen, was passiert. Interessant ist, dass die anderen ihn das machen lassen, dass niemand ein Problem damit hat, dass Russland sich in dieser Weise offen darstellt, weil einfach die Unzufriedenheit mit dem Westen, inzwischen vor allem seit dem Gaza-Krieg, die Unzufriedenheit mit dem Westen, nicht das gegen den Westen sein, sondern das Unglücklichsein mit dem Westen, ein Niveau erreicht haben, wo man Putin das macht, das gönnt. Ja. Also die anderen gönnen dem Putin diesen Anschein, den er sich gibt, den er seiner Veranstaltung gibt. Und natürlich ist das Ganze ein großer PR-Erfolg. Und natürlich ist es am Ende eine gemeinsame Botschaft an den Westen. Leute, ihr müsst euren Kurs ändern.
Wie beurteilen Sie Russland? Sie haben ja auch etwas, und Kasan, Sie haben aus der Stadt geschrieben, Sie haben sich hier auch umgeschaut, Sie kennen Kasan, Sie kennen Russland sehr, sehr gut. Man muss immer etwas aufpassen, wenn man Russland beurteilt. Russland ist nicht Moskau, Russland ist nicht St. Petersburg, das hier ist gewissermaßen die dritte Hauptstadt. Was leiten Sie ab aus Ihren Beobachtungen am BRICS-Gipfel und hier in Kasan über die aktuelle, sagen wir mal, geistige, allgemeine Lage in Russland? Wir stehen ja noch in einem Krieg, der da tobt in der Ukraine. Das ist noch nicht erledigt. Was beobachten Sie da? Wie entwickelt sich Russland? Wie hat sich Russland entwickelt in diesen letzten 2-3 Jahren? Und inwiefern bildet sich das hier ab, vielleicht auch in Kasan an diesem BRICS-Gipfel?
Also ich würde es so sagen, man sieht und hört nichts vom Krieg und man spürt den Krieg doch all überall. Was ganz deutlich sichtbar ist, ist, dass dieser der Lack und der Glanz, den selbst russische Mittelstädte, ja, wie Kasan ist eine russische Mittelstadt, noch in den 10er Jahren hatten, der ist ab. Die grelle Werbung ist weg, es ist das ganze Grelle weg. Die Stadt wirkt farblos, ausgestorben, natürlich auch deshalb, weil hier die Schulen geschlossen sind während des Gipfels. Ganze Straßenzüge sind gesperrt, man hat die Studenten ins Homeoffice geschickt. Selbst Autos ist angeblich die Zufahrt. Also es gibt ja Autos, hier fahren, ja, ich weiß nicht, welche Regeln da herrschen, aber weniger Menschen, weniger Autos auf den Straßen. Aber auch das gesamte Stadtbild spiegelt eine gewisse Ermüdung. Auch die Menschen, es erinnert mich eigentlich mehr an die 90er Jahre. Ich bin ja 1992 nach Russland gekommen. Es erinnert mehr an diese post-sowjetische Zeit als an diese Glanzjahre, vor allem der 10er Jahre.
Mir ist aufgefallen, dass in Russland auch mit Leuten, denen ich gesprochen habe, die jetzt nicht gegen Putin sind in dem Sinn, die auch stark die Position des Westens kritisieren, der Amerikaner, die ganze Vorgeschichte dieses Kriegs, die ja bei uns in dem Sinn, Stichwort Zeitenwende, gar nicht richtig diskutiert werden darf, als ob im Geschichtsbuch einfach eine Seite umgelegt würde. Aber diese, ich sage jetzt mal, wachen und auch kritischen Geister, die sagen mir, Sie haben Angst, dass in Russland aufgrund auch dieser Zurücksetzung durch den Westen, die Frontstellung, die wir heute haben, dass da so ein grummelndes, brodelndes Ressentiment sich zusammenbraue. Einer der Gewehrsleute hat mir so gesagt, er habe etwas Angst, dass es zu Weimarer Stimmungen kommen könnte. Also auch in Deutschland damals nach dem Ersten Weltkrieg so ein Gefühl entstanden ist, wir werden vom Rest der Welt einfach ungerecht behandelt mit diesem Versailler Friedensvertrag. Man knüppelt uns, man knechtet uns, man stößt uns in den Dreck zurück. Dabei meinen wir es ja nur gut. Die Russen meinen es ja immer auch, sie würden es gut meinen. Beobachten Sie das auch? Gibt es so etwas wie eine Art Ressentiment, stärkere, wie auch immer, Stimmung hier in Russland, die jetzt zu besichtigen wäre? Wie beurteilen Sie das?
Ja, zweifellos. Das merkt man auch hier an der russischen Medienberichterstattung, die sehr auf westöstliche Konfrontation angelegt ist, über die Maßen hinaus. Das Fatale ist, dass in Russland eine Ideologisierung zu betrachten ist, eine Propagandisierung, die bei uns reziprok auch stattfindet. Ja? Das ist das Fatale. Also beide Seiten manövrieren sich in reziproke Antipositionen hinein, die letzten Endes gefährlich sind. Also mir ist gar nicht wohl bei der ganzen Geschichte, sowohl wenn ich unsere Medien lese oder unsere Politiker höre, als auch die russischen.
Was haben die Medien oder was hätten die Medien für eine Rolle zu spielen, Ihrer Meinung nach? Sie sind ja ein eben langjähriger Grenzgänger eigentlich zwischen Russland, dem sogenannten Westen, Europa, wobei Russland sich ja auch als europäisches Land begreift. Gibt es einen Tipp, was wäre wichtig, um von dieser sich wechselseitigen, verstärkenden Feindbildmentalität herunterzukommen?
Ja, ich glaube, es ist entscheidend, dass wir uns eine Vorstellung von der Zukunft machen. Welche Strategie verfolgen wir eigentlich? Die Welt wird nicht nach westlich-demokratisch-liberalen Mustern regiert werden. Das wird sich nicht durchsetzen. Der sogenannte Demokratieexport, der Export unserer sogenannten universalen Werte wird nicht stattfinden. Aber de facto wird er nicht stattfinden. Nicht, weil Sie und ich das nicht wollen, ja, oder weil irgendwer anderes das nicht will, sondern weil es nicht kommen wird. Weil ein russischer Vertreter hat gestern gesagt, 9% aller Kinder auf der Welt sind nur noch westliche Kinder, also Kinder in westlichen Ländern. Die übrige Welt hat inzwischen ein solches Übergewicht erreicht, dass sie sich von uns, dass sie sich auch, ich will mal böse sagen, unsere Lektion nicht mehr anhören will. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir eben einfach, wir haben sehr lange die Welt beherrscht, die Welt dominiert, die Tagesordnung dominiert. Und hier bei den BRICS spüren wir ganz deutlich, hier dominiert kein Westler die Tagesordnung, die Agenda. Auch die Themen werden nicht mehr dominiert. Der Westen, der Nicht-Westen geht seine eigenen Wege. Russland sehr gegen den Westen, andere Länder gar nicht gegen den Westen, aber eben eigene Wege. Und was wir uns einfach in Europa klar machen müssen, ist, wir müssen wieder zu einer Strategie finden, zur Vorstellung unserer eigenen Zukunft.
Ist für Sie eigentlich so ein BRICS-Gipfel und jetzt wie er gelaufen ist, eine gute Nachricht? Ich habe vorhin mit einer chinesischen Fernsehjournalistin gesprochen, die hat mich gefragt, ob ich glaube, dass die Welt jetzt mit diesem BRICS und dieser sich vervielfältigenden multipolarer, dadurch vielleicht auch etwas manchmal unberechenbarer werdenden Welt, dass das jetzt eine Phase des Chaos einläuten könnte. Wie sehen Sie das? Sind solche BRICS-Veranstaltungen, dass es das überhaupt gibt, ist das etwas, was uns Angst machen muss, Sorgen machen muss? Oh, jetzt stürzen wir da in so eine neue kriegerisch-antagonistische Zeit. Oder sehen Sie das eher entspannt und sagen, nein, das ist eigentlich, ja, das ist jetzt einfach der Lauf der Dinge. Es haben halt nicht mehr alle Lust, nach der Pfeife der Amerikaner oder nach der Pfeife des Westens zu tanzen. Wo ist da Ihre Gemütslage, Herr Fassbender?
Also geopolitisch gibt es für mich kein Gut und kein Böse. Es gibt auch geopolitisch kein Richtig oder kein Falsch. Da haben Sie schon recht. Das ist der Lauf der Dinge. Ja. Es gibt historische Entwicklungen, es gibt die dialektisch verlaufen, manche verlaufen linear, manche verlaufen disruptiv. Meine Aufgabe als Beobachter ist, möglichst früh zu wissen, wie sie verlaufen werden und zu verstehen, warum sie so verlaufen, wie sie verlaufen. Das kann man dann demografisch, ökonomisch, technologisch anders begründen, psychologisch auch sehr oft, kulturell. Aber definitiv ist die Tatsache, dass die nicht-westliche Welt jetzt eine Plattform gefunden hat, eine, ich will mal sagen, naturgemäße Entwicklung. Also die Natur der Geschichte musste so etwas hervorbringen und das ist jetzt, hat sich gefunden.
Bekannte, prominente Stimmen im Westen, unter anderem die gerade frisch gekrönte Gewinnerin des Friedenspreises des deutschen Buchhandels, die Anne Applebaum, aber auch andere Intellektuelle und Politiker haben da eine ganz andere Sicht. Sie sagen, der Westen muss seine Werte behaupten. Wir sind bedroht von diesen Autokratien und die BRICS, also ist sozusagen der Club der Despoten und typisch, oder was das hier was läuft. Und der Westen muss das eindämmen. Wenn wir das nicht tun, dann geht es uns gewissermaßen an die Körpersäfte. Ich meine das jetzt nicht ironisch, ich will es nicht zu sehr überspitzen, aber es gibt diese Befürchtung, dass, oder beziehungsweise diese Strategieempfehlung, dass der Westen jetzt, wie mit Ronald Reagan, gegen das Reich des Bösen, den Sowjetkommunismus, hier seine Werte bekräftigen muss, dass wir unsere Werte durchsetzen müssen, dass unsere, nach dem Ende der Geschichte, unser Way of Life sich durchsetzen solle. Was sagen Sie zu diesen Stimmen? Ist das die Strategie, die der Westen machen sollte? Sollten wir versuchen, diese BRICS und die Russen, die Chinesen möglichst einzudämmen, denen unseren Lebensweg, unsere Werte stärker zu verkaufen, aufzudrängen oder sie dazu zu verführen? Oder aber müssen wir uns abfinden mit der unausweichlichen Vielfalt auf diesem Planeten? Was ist da Ihre Empfehlung?
Naja, wenn Frau Applebaum meint, die Welt nach ihren Vorstellungen regieren zu wollen, dann muss sie es beweisen. Dann muss sie die Russen und Chinesen, die Inder, die Iraner, die Südamerikaner eindämmen. Wie ihr das gelingen will, mit schönen Worten wird es nicht alleine sein. Ja? Um in der Rede als Friedenspreisträgerin auch nicht. Definitiv ist es so, dass der Westen, dass der Nicht-Westen sich die Diskussion Autokratie gegen Demokratie von uns nicht aufzwingen lässt. Brasilien und Indien sind keine Despotien. Selbst China und Russland kann man streiten. Ich halte es für einen unglücklichen Begriff, das Ganze. Ja. Demokratien sind es definitiv nicht. Ja. Autokratien mit so, ja, kann man jetzt sagen, populistisch, illiberal-demokratischem Anstrich möglicherweise. Aber Applebaums Ideen sind ja schön auf dem Papier. Nur bitte, Hick Rodders Hicksalter, ja, jetzt muss ich es auf den Beweis stellen. Wir können es natürlich auf den Krieg ankommen lassen. Möglicherweise gewinnen wir den auch. Aber der wird nuklear ausgefochten.
Also das wäre dann schon der Gang in die Finsternis. Etwas, was hier Irritationen auslöst, auch innerhalb der BRICS, ist ja die Mitgliedschaft des Iran. Man hat gemerkt, die Vereinigten Arabischen Emirate sind auch dabei, aber da hat ja der Chef gewissermaßen versucht, da dem Präsidenten des Iran auszuweichen, der hier war. Brasilien gilt jetzt nicht unbedingt als der größte Iran-Freund, der rumläuft. Mir ist aufgefallen, in dieser nicht mehr enden wollenden Schlussdeklaration, da die 133 Punkte, da wird ja auch das Thema Israel und Nahost angesprochen. Und bei aller berechtigten Kritik, die man natürlich haben kann an der Kriegsführung von Israel, das fand ich jetzt extrem einseitig. Also wie die da haben eigentlich die Mullahs ein bisschen die Handschrift geführt. Und Iran ist ja quasi das definitive rote Tuch für viele im Westen. Wie beurteilen Sie das eigentlich, die BRICS plus Iran? Ist das etwas, was, wie soll ich sagen, größere Verstörung auslösen muss? Oder wie soll man damit umgehen?
Also die Erweiterung ist das kritische Thema, was auch hier hinter verschlossenen Türen innerhalb der BRICS intensiv diskutiert wird und sehr konfrontativ diskutiert wird auch. Diese vier Staaten, die aufgenommen wurden, Saudi-Arabien gehört ja nicht dazu, also Anfang des Jahres.
Die zögern noch?
Die zögern. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass sie wollen. Denn auch der Westen lässt inzwischen, sieht natürlich, dass diese Erweiterung um den Iran auch Einfallstore für die eigene Diplomatie bildet. Auch die Inder sind extrem unzufrieden, weil die Inder haben ja das Problem als hindu-nationalistisch regiertes Land mit der muslimischen Minderheit. Das heißt, die haben auch ein internes, interreligiöses Problem hier. Und die Herausforderung ist jetzt für die BRICS insgesamt mit dieser Erweiterung eben umzugehen. Zum Beispiel die Türkei, ja, ein weiteres muslimisches Land will hinein. Gestern sagte bei einer Pressekonferenz einer der Vertreter des Organisationskomitees auf die Frage, ob die Türkei reinkommt, hat er die interessante Antwort gegeben, ja, die Türkei will ja auch in die EU, wo wollen die denn noch hin? Also es war, ein Russe war das, ja, das war eine relativ herablassende Antwort. Ich würde mich jetzt wundern, wenn es heute herauskommt, dass die Türkei aufgenommen wird. Also dieses plötzliche Auftauchen muslimischer Staaten in den originalen BRICS waren ja keine muslimischen Staaten dabei. Und gerade dann noch ein muslimischer Gottesstaat wie der Iran, das sorgt natürlich intern für Friktionen. Das wiederum bietet dem Westen, der westlichen Diplomatie Einfallstore. Also da werden wir noch viel erleben. Ich würde mal sagen, dort finden die eigentlichen Friktionen statt, die eigentlichen Diskussionen. Dort wird die Politik gemacht, nicht auf der Ebene Demokratien gegen Autokratien. Das ist alles Ideologie und Rhetorik.
Ja, also auf der Ebene der Interessen, könnte man sagen, am Schluss der Staaten. Ich meine, interessant ist schon für eine Organisation wie die BRICS, die sagt, wir sind gegen gar niemanden, wir sind für den Multilateralismus, ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen. Wir sind sozusagen die Gutmenschen und immer unterschwellig die Botschaften, die Westler, das sind die Bösen, das sind die Dominatoren. So ganz ehrlich ist das auch nicht. Also eben, ich nehme jetzt einfach diese Passagen zu Israel. Also wenn ich jetzt ein Israeli wäre, würde ich sagen, ja, so eine Verurteilung des Hamas-Angriffs lese ich da nicht. Gut, sie sollen die Geiseln freilassen. Da wird vielleicht der BRICS auch schon seinen Versprechungen nicht ganz gerecht, eben sozusagen dieses reine, ich sage es jetzt mal, Pulswärmer-Gremium des wunderschönen friedlichen Zusammenwirkens zu sein. Das sind schon dann eben auch geopolitische Positionbestimmungen zu spüren. Wird interessant sein. Vielleicht meine Frage dazu, entschuldigen Sie diesen kleinen Exkurs. Wir haben heute ja noch die Schlusserklärungen einerseits des Präsidenten Putin und eben der UNO-Generalsekretär Guterres, der wird auch noch ein paar Worte ans Gremium umrichten. Haben Sie da schon einen Blick in die Glaskugel, eine Ahnung, wohin könnte das gehen, in welchen Schlussakkord erwarten Sie oder wünschen Sie sich hier von den BRICS?
Na, es war ja schon gestern an der öffentlichen Sitzung des Gipfels abzulesen, dass es nach außen hin natürlich um Harmonie geht. Vor allem, das ist vor allem das Interesse der Russen. Wie gesagt, möchten die Russen dem Ganzen einen möglichst antiwestlichen Anstrich geben. Da haben die Russen sicher auch die Iraner auf ihrer Seite. Hinter verschlossenen Türen geht die Diskussion. Ich würde nicht prognostizieren wollen, jetzt zum Beispiel in der Aufnahmefrage, in der Erweiterungsfrage, welche Ergebnisse heute bekannt gegeben werden. Ich denke, der UN-Generalsekretär wird sein übliches Statement abgeben. Der ist ja vor allem hergekommen, um bilaterale Gespräche zu führen. Also der ist ja hergekommen, weil die BRICS einmal hier sind und weil ja 42 Delegationen mit 24 Staats- und Regierungschefs hier auch sind und 6 Chefs von also internationaler Organisationen. Was wichtig ist, was man nach Hause nehmen muss, ist dieses Bild, die multipolare Welt, von der so oft die Rede ist, wird ja keine harmonischere Welt sein deswegen. Es wird auch regionale Kriege geben. Man kann die durchaus auch als chaotische Welt interpretieren, chaotischer als eine unipolare unter westlicher Dominanz. Aber diese unipolare Welt unter westlicher Dominanz, die ist nicht mehr da und die wird auch nicht kommen. Und insofern, das haben auch die anderen Staaten verstanden. Das können die anderen Staaten, glaube ich, besser als wir, weil sie weniger ideologisch sind. Sie können besser mit der Parallelität oder der Gleichzeitigkeit von Kriegslogik und Friedenslogik leben.
Allerletzter Punkt in dieser Deklaration, den 133 Punkten. Wir beide haben das natürlich intensiv studiert, Herr Fassbender, selbstverständlich. Da ist ja auch in einem größeren Abschnitt noch die Rede von einem alternativen Finanzsystem. Also man will nicht nur von Washington freikommen, sondern man wünscht sich irgendwie auch frei zu schwimmen vom Dollar. Wie wahrscheinlich ist das eigentlich, dass dieser Dollar als dominante Weltwährung, als Reservewährung, wie es heißt, tatsächlich abgelöst werden könnte von irgendeinem Finanzkonstrukt aus der BRICS-Welt? Was können wir da sagen?
Also vor allem die Russen hätten das natürlich gerne als Boomer und Schreckgespenst für den Westen. Das Ganze ist noch in weiter Ferne. Der Vorschlag einer BRICS-Währung, der mal irgendwann gefallen ist, ja, der Lula hat den letztes Jahr aufs Tapet gebracht, wird von den Experten auf absehbare Zeit für unwahrscheinlich gehalten. Der Trend geht dahin, dass erst einmal der internationale Handel zwischen den BRICS-Staaten in nationalen Währungen abgewickelt wird. Und natürlich, die Chinesen sind aus ganz klaren geopolitischen Gründen daran interessiert, parallele Finanzsysteme wie SWIFT und so, also sich auf die, sagen wir mal, auch systemische Teilung der Welt, also jetzt infrastrukturelle Teilung der Welt vorzubereiten, um einfach die Erpressbarkeit durch Sanktionen, egal von wem, zu reduzieren.
Letzte Frage. Sie haben eine Dissertation einmal geschrieben über Thomas Carlyle. Sie sind also auch vertraut mit der angelsächsischen Tradition, selbstverständlich mit der britischen Aufklärung, könnte man sagen. Und das wäre meine Schlussfrage. Ein berühmtes Wort eines Briten, Lord Palmerston, der hat mal gesagt, Macht korrumpiert und absolute Macht korrumpiert. Das gilt für alle. Wir hatten jetzt 30 Jahre nur noch einen Chef auf der Welt, die Vereinigten Staaten von Amerika. Jetzt merken wir, da regen sich alternative Machtzentren. Jetzt könnte man ja argumentieren, aus britisch-liberaler, machtskeptischer Sicht ist das ja eine super Nachricht mit diesen BRICS. Mehr Auswahl, mehr Vielfalt, nicht mehr nur ein großer Elefant, der da die Herde anzuführen gedenkt. Am Ende des Tages eine gute Nachricht, auch für uns Westler, dass es jetzt da wieder ein Gegengewicht gibt. Hoffentlich nicht ein solches wie während des Kalten Kriegs. Was sagen Sie dazu?
Ja, ich würde dem gar nicht widersprechen wollen. Ich glaube, was vor allem für uns in Deutschland entscheidend ist, wir haben uns in den letzten Jahren ziemlich ausschließlich auf zwei Tugenden oder zwei Prinzipien verlassen, nämlich Recht und Moral in der internationalen Politik. Es gibt aber ein uraltes Drittes, und das ist die Klugheit. Die müssen wir wieder hervorholen. Die Klugheit gebietet nicht immer das zu tun, wozu man berechtigt ist und was aus moralischer Sicht gut ist.
Herr Fassbender, ganz herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Sie sehen also, wir kommen hier wieder an die fundamentalen Themen, die uns beschäftigen. Klugheit und ja, staatspolitische Weisheit. Sehr interessant. Ich möchte Ihnen herzlich danken für diese Auskünfte. Ja, wir schauen jetzt einem letzten BRICS-Tag hier entgegen. Halten Sie auf dem Laufenden und bleiben Sie dran. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir melden uns selbstverständlich wieder zurück.